dass es wichtig ist für die Christen in der jetzigen Zeit, um geistig zu überleben, jeden Tag 10 Kapitel Bibel zu lesen, was in Berlin gesorgt hat. Ich wusste schon, es ist wie mit allen Dingen, das Wort Gottes, wenn du es aussähst, hat verschiedene Reaktionen. Und Jesus hat das schon gesagt, indem er das so ausgedrückt hat, der Seemann sät das Wort auf das Feld. Und es gibt 4 verschiedene Ackerböden, wie du das Wort Gottes wahrnimmst. Und nur der 4. Ackerboden, der fruchtbare Boden, hat das Wort Gottes aufgenommen, bewahrt und es hat eine Frucht letztendlich hervorgebracht. Und diese Aussage ist letztendlich dazu da, damit wir geistig wachsen, denn ein Mensch lebt ja nicht vom Brot allein, sondern von jeglichem Wort, was aus dem Mund Gottes hervorgeht und dass unser Geist gestärkt wird, unsere Gedanken erneuert werden und wir ausgerichtet werden in den Willen Gottes. Was geschieht, wenn wir das Wort Gottes aufnehmen durch den Heiligen Geist? 3 Dinge. Erstens, wir lernen Gott kennen. Gott hat sich geoffenbart in Christus und Christus liest du in den 4 Evangelien. Gott hat seinen Willen geoffenbart im Alten Testament bis zur Offenbarung. Alles ist Gottes Wesen. Er offenbart sich durch sein geschriebenes Wort. Und Jesus selbst ist das Wort, was Fleisch geworden ist und auf der Erde wandelte. Und er sprach zu uns Worte der Gnade und der Wahrheit. Das Erste, wenn du die Bibel durch den Heiligen Geist liest, du erfährst durch das Wort Gottes, wer und wie Gott ist. Das ist die Hauptsache. Das ist das Wichtigste von allem. Wenn daraus kommt das Leben, weil Jesus in Johannes 17, Vers 3 gesagt hat, das aber ist das ewige Leben, dass wir dich, den einzig wahren Gott, erkennen und den, den du gesandt hast, Jesus Christus. Das heißt, ohne wahre Gotteserkenntnis gibt es kein Leben. Wenn du jemanden kennst, dem kannst du auch nicht vertrauen. Weil aus dem Wort Gottes kommt Gotteserkenntnis und Paulus sagt, aus dem Wort der Predigt oder aus dem Wort Gottes wächst der Glaube. Und ohne Glaube ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Hat Gott selber gesagt. Warum sagt er das? Dass es ohne Glaube unmöglich ist, ihm zu gefallen. Weil der Glaube aus seinem Wort kommt. Das heißt, wenn wir sein Wort vernachlässigen, ehren wir ihn nicht als Gott. Respektieren wir sein Wort nicht. Das heißt, unser Verhältnis, unsere Beziehung zu Gott zeigt sich darin, wie wir mit seinem Wort umgehen. Weil Gott ist im Himmel, er ist unsichtbar, aber sein Wort, was er uns hinterlassen hat, ist hier. Und wenn es darum geht, dass Jesus das Wort Gottes ist, was Fleisch wurde, hat er uns was hinterlassen, diese Zeilen, durch den Heiligen Geist. Das heißt, wie du mit dem hier umgehst, zeigt im Praktischen deine Beziehung zu Gott. Du lernst durch das Wort Gottes, wer und wie er ist, seinen Charakter in seiner ganzen Fülle. Du lernst ihn als Gegenüber kennen, wie ich das vor 14 Tagen hier dargestellt habe, mit Vater, Sohn, Heiligen Geist, wie der Mensch gefallen ist und so weiter. Ich werde das nächste Woche nochmal in einen anderen Kontext nochmal ausführlicher behandeln, damit uns das vor Augen geführt wird, alle Zeit, dass wir erkennen, wozu Gott uns geschaffen hat. Und das Zweite, was du erkennst in seinem Wort, Gott spricht gute Worte. Und diese guten Worte nennt die Schrift Verheißung. Und Verheißungen sind zu Deutsch Versprechen. Und es gibt über 4000 Verheißungen in diesen 66 Büchern. Über 4000 Verheißungen. Und die wichtigsten beziehen sich auf den Sohn Gottes, Jesus Christus, auf sein erstes, zweites Kommen. Und dass Gott uns als gefallene Schöpfung erwählt hat für sein Königreich. Dass wir in Christus neu geboren werden. Dass Gott uns neu erschaffen hat. In Christus, durch das lebendige Wort, durch den Heiligen Geist. Wenn du das getan hast, bist du hier eine neue Schöpfung. Und eine neue Schöpfung braucht Ernährung. Und das ist das Wort Gottes. Deswegen sagt Gott, ein neugeborener Mensch in Christus, die neue Schöpfung, lebt wie ein neugeborenes Kind vom Wort Gottes, nimmt es auf mit Milch und er ist begierig nach dem Wort Gottes, wie Petrus das beschreibt in 1. Petrus 2. Wenn wir dies verlieren durch den Alltag, ich habe das letzte Woche erklärt, dass die Decke der Finsternis über diesem Land liegt und wir sind immer noch an dem Thema dran, überwindender Glaube. Der Glaube überwindet diese Decke der Finsternis. Dieser Glaube bricht diese Decke durch. Und ein Merkmal eines Gläubigen, der unter der Decke der Finsternis ist, er hat keinen Hunger nach dem Wort Gottes. Oder er macht es aus religiösem Pflichtgefühl. Wenn du das so genommen hast, wenn ich sage, ich habe nur die Worte von John Melinda weitergegeben, aber ich will nicht damit herausreden, sondern wir brauchen eine Herausforderung. Wir brauchen immer ein Ziel, auf das wir zugehen. Ansonsten haben wir die menschliche Tendenz einzuschlafen und es geht alles rückläufig. Und da geht die Decke zu. Und wir gewöhnen uns daran, an diesen Zustand, wie die heutige Gesellschaft, nur noch von McDrive und McDonald's zu leben. Rein, drücken ins Auto und dann fährst du weiter. So leben viele Christen. Schau mal deinen Alltag rein. Nimmst du eine kräftige Mahlzeit täglich, das Wort Gottes, oder lebst du wie McDrive? Mal kurzes Gebet während auf dem Weg zur Arbeit und dann zu Hause mal kurz die Losung lesen und das war so, kannst du geistig nicht überleben. Deine Beziehung zum Wort Gottes veranschaulicht deine Beziehung zu ihm selbst. Weil in seinem Wort offenbart er seine Verheißung. Das ist das Zweite. Seine Versprechen. Und Gott hat gesagt, ich werde über mein Wort wachen, um es auszuführen. Er ist treu. Du musst bloß ihn suchen und ihm sein Wort vorhalten und seinem Wort glauben. Und das Dritte ist, in seinem Wort offenbart uns Gott seinen Willen, seinen vollkommenen Willen für unser Leben, für seine Kinder. Und dasselbe hat Gott in der Schöpfung getan. Er hat Adam und Eva geschaffen und hat sie in den Garten gesetzt, in vollkommene Harmonie mit dem Schöpfer, miteinander mit der Schöpfung. Alles war perfekt. Gott sah an und alles war sehr gut. Und dann hat er ihnen ein Gebot gegeben, weil Gott jedem Menschen einen freien Willen geschenkt hat. Gott möchte freiwillig geliebt werden. Und dieser freie Wille zeigt sich am Gehorsam. Er hat gesagt, er darf von allen Bäumen essen, nur nicht von dem einen. Und der Mensch war gehorsam, weil er lebte vollkommen mit Gott und miteinander in der Beziehung durch die Liebe und dem täglichen Zuspruch des Vaters. Gott sprach täglich mit dem Menschen. Und davon lebte der erste Mensch. Und so hat uns Christus neu geschaffen und hat uns wieder in die Beziehung mit dem Vater hineingebracht, dass wir uns umdrehen, weg von uns selbst, weg von unserem Umfeld, hin zu Gott und daraus kommt Leben. Das steht mehrmals in der Schrift, sucht mich, so werdet ihr leben. Die auf ihn schauen, schreibt der Psalmist, deren Angesicht wird strahlen vor Freude. Wenn wir also uns selbst schauen, schauen wir nur auf unsere eigenen Dinge. Und das bringt geistig den Tod. Das sagt Paulus im Römer 6, sagt er, die fleischlich gesinnt sind, die seelisch gesinnt sind, das schreibt er an Christen, nicht an Ungläubige, die noch in ihrer alten Natur beschäftigt sind. Sie schauen nur auf sich selbst, kümmern sich nur um sich selbst, um ihre eigenen Dinge. Und das, sagt Paulus, die so gesinnt sind als Christen, daraus folgt der Tod. Die aber geistlich gesinnt sind, daraus erfolgt das Leben. Was bedeutet das? Ganz simpel. Könnt ihr euch noch an das Bild erinnern? Vater, Sohn, Heiliger Geist. Jonas hat den Adam gespielt. Und der Sündenfall hat den Menschen umgedreht. Er schaut nicht mehr auf Gott, wo er alles empfängt, sondern er schaut auf sich selbst und auf seine Umfeld, auf die gefallene Schöpfung. Was siehst du da Gutes? Nicht viel. So. Und Gott hat uns aber in Christus geschaffen und hat uns umgedreht, wieder auf sich zu schauen. Und das bedeutet, im Geist zu leben. Amen. Ganz simpel erklärt. Im Geist zu leben bedeutet durch den Heiligen Geist, weil der Heilige Geist ist nicht mal im Himmel. Er ist im Himmel, ja, weil er im Vater und Sohn ist. Aber er ist als Person zu Pfingsten vor 2000 Jahren gekommen. Und er hat die Gottheit verlassen, Vater, Sohn, und ist jetzt unter uns. Und er ist dein Helfer, um dich wieder mit dem Vater zu verbinden. Er ist der Einzige, der dir das Wort Gottes erklärt, dass es Frucht bringt. Und ohne die Gemeinschaft des Heiligen Geistes lebt ein Christ im geistigen Tod. Und das nennt die Schrift einen seelischen Christen. Fleischlich-seelisch in der alten Natur. Und davon müssen wir umkehren, wenn wir am Leben leben wollen. Und dafür hat Gott uns sein Wort und seinen Geist gegeben. Prüf mal dein Leben. Andersrum. Jakobus sagt in seinem Brief, den er geschrieben hat, Kapitel 2, seid aber Täter des Wortes und nicht nur Hörer, sonst betrügt ihr euch selbst. Das heißt, wenn du das Wort Gottes hörst, was Gott zu dir spricht, aber nicht tust, betrügst du dich selbst. Warum? Weil du hast das Wort Gottes wahrgenommen, hast es nicht getan. Gott gibt dir sein Wort, damit du es tust. Ansonsten lebst du im Selbstbetrug. Du denkst, du bist so ein frommer, guter Christ, weil du so viel Wort Gottes gehört hast. Gott sagt, das ist super. Aber wie viel davon hast du umgesetzt? Ein lieber Bruder aus der Gemeinde hat mir das mal gesagt, vor kurzem, letzten Sonntag, hat gesagt, es gab mal einen Hauskreisleiter oder einen Gemeindeleiter, der hat genau das gebracht. Er hat gesagt, heute predige ich euch ein bestimmtes Thema und ich erwarte von euch genau das, was Jakobus hier sagt, seid Täter des Wortes, nicht nur Hörer allein, sonst betrügt ihr euch selbst. So, ich predige heute das Thema und also Gott erwartet von euch, diesen einen Punkt in einer Woche umzusetzen. Und nächsten Sonntag nehme ich das nächste Thema, dann setzt du das nächste um. Denn darauf folgenden Sonntag hat er seine Gemeinde gefragt, wie viele von euch haben sich mit diesem Thema in der Woche beschäftigt? 1, 2 Hände. Seelische Christen. Und da hat er wieder dasselbe Thema gebracht. Genau exakt dasselbe und hat gesagt, ich predige erst weiter, wenn ihr das umgesetzt habt. Den darauffolgenden Sonntag hat er wieder gefragt, wie viele von euch haben das Thema, wo ich schon zweimal drüber gesprochen habe, umgesetzt? 6 Hände gingen hoch. Er hat gesagt, gut, ich predige dasselbe Thema, ich mache nichts Neues, ich füttere nicht euren Verstand, sondern euer Herz. Und das bedeutet, Gott möchte, dass du das Wort Gottes tust, sonst betrügt er euch selbst. Und er hat über mehrere Wochen dasselbe Thema gebracht, bis der Großteil der Gemeinde mal angefangen hat, das eine Thema praktisch in dem Alltag umzusetzen. So, und eine gute Frau, die viele Leiter ausgebildet hat, sehr starkes Buch, solche Leute gibt es heute leider nicht mehr, Martha Wing Robinson, die hat Leiter ausgebildet, die wirklich sehr stark waren damals vor 100 Jahren. In ihr lebte Jesus real als Person. Und Jesus hat durch sie direkt zu Menschen gesprochen. Ganz direkt. Und weißt du, was sie gemacht hat? Die Leiter, die sie ausgebildet hat, hat sie gesagt, genau dasselbe. Bevor ihr das Wort Gottes anderen predigt, müsst ihr das selbst erst umgesetzt haben. Sonst haben eure Worte keine Kraft. Amen. Ich versuche, es gibt Themen, über die kannst du sprechen, das sind informative Themen. Aber wenn es solche Themen betrifft, musst du, wenn du hier vorne stehst, um das zu sprechen, musst du es auch selber getan haben. Wie viele stehen in Deutschland auf der Kanzel, predigen sonst was runter und ihr Leben sieht ganz anders aus? Das sind Pharisäer. Matthäus 23. Jesus sagt, ihr redet leere Hülsen, aber euer Herz ist weit weg. Ihr legt den Menschen schwere Bürden auf, aber ihr selber krümmt nicht einen Finger. Deine Beziehung zu Gott wird bestimmt in der Beziehung zum Wort Gottes. Gott offenbart sein Wesen, wer er ist, wie er ist, seine Verheißungen, die dir gelten, seinen Kindern, und er offenbart dir seinen Willen. Und da möchte ich mal eine Balance reinbringen. Ich habe weil das Wort Gottes, die Summe des Wortes ist die Wahrheit. Psalm 119, Vers 160 oder so. Die Summe des Wortes von 1. Mose bis Offenbarung ist die Wahrheit. Und wenn du nur eine Teilwahrheit rausnimmst, sind die meisten Irrlernen und Abspaltung entstanden. Sie haben nur einen Punkt rausgenommen und nicht die ganze Schrift. So, ich habe letzte Woche erklärt, dieses Erbteil, was wir erhalten haben als Kinder Gottes, laut Galater 4, wir sind Söhne Gottes und können jetzt rufen, wir sind umgedreht zu Gott, Gott wendet uns zu sich durch den Heiligen Geist, immer wieder neu, durch den Helfer. Und jetzt können wir rufen, Abba, lieber Vater. Abba, lieber Vater. Und wenn wir Kinder sind, Vers 5, dann sind wir auch Erben. Erben in Christus. Was heißt Erbe? Wenn du ein Erbe bist, muss ja auch jemand gestorben sein. Ja? Das heißt, Christus starb am Kreuz und durch sein Sterben hat er dir ein Erbe hinterlassen. Und das Wichtigste in deinem Erbe in Christus ist, dass du wieder Gemeinschaft hast mit Gott dem Vater und mit Jesus Christus, was vorher nicht möglich war. Und dass die Gegenwart Gottes alle Zeit auf deinem Leben ruht. Das ist dein Erbteil in Christus. Amen. Und das will der Satan dir stehlen, wie es im Garten Eden versucht hat, indem er eine Decke der Finsternis über deinem Leben legt, sodass eine Distanz zwischen Gott und dir hineinkommt und du dich wieder auf dich selber fokussierst und auf das andere. Wie gesagt, das nennt sich Paulus seelische Christen. Ein geistlicher Christ, wenn du mit dem Begriff nicht klarkommst, bedeutet, du drehst dich um zu Gott und du vertraust dein Leben der Führung des Heiligen Geistes an. Ohne den Heiligen Geist, es ist vollkommen unmöglich, hier ein christliches Leben oder ein Leben als Kind Gottes zu führen, was Gott gefällt. Vollkommen unmöglich. Genauso wie du ohne das Opfer von Jesus Christus nicht in den Himmel kommen kannst, kannst du auf der Erde kein Leben führen ohne den Beistand des Heiligen Geistes. Amen. Aber führ dich von Sünde, offenbarte die Wahrheit, er ist ständig in dir am Wirken. Und der Heilige Geist lebt in dir und weißt du, was er dort macht? Er kriegt alles mit. Was du hörst, was du siehst, was du sprichst und was du tust. Er ist derjenige, der dein Leben kennt, besser als wie du selbst. Er kennt sogar deine inneren Motivationen. Und nun zurück zu der Aussage von John Molinde, jeden Tag 10 Kapitel zu lesen. Wie gesagt, das hat manche provoziert, manche auch nicht. Es gibt 4 Ackerböden. Ich habe die unterschiedlichen, ich habe von da bis da alles als Reaktion. Aber wie es mit allen ist. John hat uns das so verdeutlicht, hat gesagt, nimmt die Bibel und hat 10 Kapitel zusammengenommen. Ich mache mal nur mit der Hälfte. Das sind 5 Kapitel. Das ist der Brief des Halbbruders von Jesus, Jakobus. Hat genau 5 Kapitel, passt. So viel von der Bibel. Der Knut wird es ausrechnen, wie viel das im Verhältnis sind zum Gesamtanzahl der Seiten. Mit deinem mathematischen Genie. Das sind 5 Kapitel, das ist so dünn. Und das ist die Hälfte von dem, was er spricht. So, aber wir arbeiten sehr langsam vorwärts. Und dann sagt er, so viel. Und wie viel liest du täglich andere Dinge? Zeitung. Mancher liest halt keine Zeitung, man liest im Internet. Aber die ganze Fülle an Informationen, wie viel liest du? Viel mehr als wie diese paar Seiten. Amen. Was bewirkt diese Information in der Welt? Furcht, Geisterwelt, Verführung, Täuschung, Begierden werden wach. Da spricht ein anderer Geist, da spricht die satanische Priesterschaft. Gibt Informationen. So, das heißt nicht, du sollst keine Informationen mehr aufnehmen, aber du musst das im Verhältnis setzen. Weil das, was du durch die Welt wahrnimmst, beschäftigt deinen Verstand so sehr, dass du nicht fähig bist, das, was Leben hervorbringt, in dir aufzunehmen. Setz das ins Verhältnis, in ein gutes Verhältnis. Und es gab, wie gesagt, es gab die unterschiedlichen Reaktionen. Eine möchte ich mal hier berichtigen und revidieren, und zwar, dass jetzt jeder in der Gemeinde 10 Kapitel lesen muss. Das habe ich damit nicht gesagt. Sondern es ist einfach eine Anregung, einen Schritt vorwärts zu gehen. Wenn du bisher nur einen Vers pro Tag, wenn du gar nicht gelesen hast, davon gehe ich gar nicht aus, nach den vielen Jahren, müsste ja wenigstens eine winzige Frucht gewachsen sein, dass du am Tag mindestens 3, 4, 5 Verse oder ein Kapitel liest. Also von nicht lesen gehe ich jetzt gar nicht aus. Das wäre sehr traurig. Da musst du deine Beziehung zu Gott ernsthaft hinterfragen. Aber sehr ernsthaft hinterfragen, weil er kommt bald. Und er schaut die Herzen an. Dann arbeite dich doch mal langsam vor, von einem Kapitel auf ein anderthalbes. Dann auf 2, bis du auf 5 kommst. Kannst du nach der Arbeit lesen. Ja, Freiheit haben wir, Freizeit haben wir in dem Sinne genug. Um das Wort zu nehmen. Wir füllen sie bloß oft mit den falschen Dingen. Ich gehe jetzt nicht die drei Ackerböden durch. Ich will mal auf den guten Ackerboden zu sprechen kommen. Das sollte unser aller Ziel sein. Ich nehme mal zwei sehr positive Reaktionen heraus von zwei Geschwistern aus der Gemeinde, die hinterher zu mir gesagt haben, es war gut, dieser Hinweis. Ich habe jetzt angefangen, mehr Bibel zu lesen, mir mehr Zeit zu nehmen. Ich weiß nicht, wie viele Kapitel, 4 oder 5 jetzt. Vorher habe ich bloß 1. Und jetzt lese ich 4 oder 5. Und es hat in mir was bewirkt. Und preis dem Herrn. Das ist das ganze Ziel von mir, beziehungsweise ich gebe es euch ja bloß weiter. Das ist das ganze Ziel von Gott im Vater, dass ihr ihn mehr kennenlernt, wie er ist, dass ihr seine Verheißung kennenlernt und seinen Willen. Amen. Es hat in mir eine Frucht gebracht, eine Stärkung im Geist. Eine andere Person in der Gemeinde kam zu mir, ja, ich habe mir das Ziel gesetzt, so viel ist mir nicht jeden Tag gelungen, tatsächlich diese 10 Kapitel zu lesen. Ich habe meinen Alltag umgeschichtet, um das zu machen. Und ich habe das beständig, bin ich dran geblieben. Und sie sagt, es hat hier und hier was verändert. Genau das macht das Wort Gottes. Es stärkt dich in deinem Geist, es verbindet dich mit dem Gott, es baut dich auf und es verändert dich hier oben. Laut Römer 12, Vers 3 steht dort, wir brauchen diese Erneuerung unseres Denkens durch das eingepflanzte Wort. Das alleine hat die Fähigkeit, unser Denken zu verändern. Und ihr Lieben, wenn du nicht bereit bist, dein Denken zu verändern lassen, durch das Wort Gottes, bleibst du lebenslang ein fleischlicher, seelischer Christ. Und dann erwartest du, dass der Herr dich abholt. Was wiederkommt, ist das Wort Gottes selbst. Er ist dein Bräutigam und er bereitet seine Braut, laut Epheser 5, durch das Wasserbad des Wortes. Und das geschieht, wenn du mehr Bibel liest wie bisher. Er reinigt dich durch das Wasserbad des Wortes, dass eine Braut letztendlich hervorkommt, ohne Flecken und ohne Runzel. Es geht nicht, bei dieser Art von Bibellesen geht es nicht darum, dass du alles gleich verstehen musst, aber dein Geist nimmt das auf. Und hier oben wird was klargerückt, da kommt Wahrheit rein und die Wahrheit setzt frei. Und weißt du, was hier oben geht, wenn durch das Wort Gottes? Furcht. Statt Furcht kommt Glaube und Hoffnung. Und hier oben geht die Verwirrung raus. Was denkst du, was die tägliche Aufnahme von Informationen, wenn du jetzt auf Arbeit ist es eher nicht so, aber wenn du jetzt noch im Schule bist oder Studium ganz besonders, dort spricht die satanische Priesterschaft. Sie lehrt Humanismus, eine Gedankenfestung des Teufels, und das ist die Religion des Antichristen. Kann ich alles beweisen aus dem Wort Gottes. Es entstand aus dem griechischen Reich. Diese Religion des Antichristen, der Humanismus, hat das römische Reich, das griechische Reich und das also im griechischen Reich entstanden. Und es hat das römische Reich übernommen und etabliert sich im westlichen Teil der Welt, in Europa und in Amerika, so stark, dass der Geist des Antichristen hier hervorkommen wird. Und das wird gelehrt in den Universitäten, das wird gelehrt nicht nur auf den weltlichen, sondern auf den kirchlichen Universitäten. Ich habe schon manchen getroffen, der Theologie studiert hat. Der eine sagte zu mir, da stand bei Joba schon viele Jahre her, er hat es glaubensmäßig das Theologiestudium gerade so überlebt. Er ist mit vollem Enthusiasmus und Berufung reingegangen, war ein gläubiger Mensch, nicht im Geist erfüllt, aber war gläubig. Er wollte mit ganzem Herzen Menschen dienen, hatte ein Hirtenherz. Das hat er während dieses Theologiestudiums, wo die satanische Priesterschaft spricht, ein falsches Evangelium und der Mensch ist das Maß der Dinge. Das hat er, ich habe meinen Glauben fast verloren. Ich habe es gerade so überlebt. Andere haben es abgebrochen, weil sie es nicht mehr ausgehalten haben.
Und die Resultate sehen wir, dass sogar weltliche Journalisten der Kirche vorhalten, weltliche, ungläubige Journalisten, sie sollten doch endlich mal sich mit dem beschäftigen, wozu sie da waren. Da schreibt ein weltlicher Journalist, sie sollten sich beschäftigen mit dem Reich Gottes, mit Seelsorge und sie nennen das Liturgie, also Gott preisen. Und stattdessen ist dieses, das kommt aber aus diese Denkmuster, die von der satanischen Priesterschaft gepredigt waren, von einem Altar, der nicht der Altar Gottes ist. Weil die Gedanken so stark beeinflusst, dass in Deutschland viele Christen ein Vorreiter sind der Gesetzlosigkeit. Das so viel dazu. Und der Humanismus ist die Religion des Antichristen. Und der Humanismus sagt, der Mensch ist das Maß aller Dinge. Und laut Römer 1 wird es ausführlich beschrieben, der Mensch weigert sich, Gott anzubeten, ihn anzuerkennen und ihn anzubeten. Steht alles in Römer 1. Ich habe mal eine ganze Predigt darüber gemacht, der Ursprung von Sünde. Dort beginnt Sünde, bei Satan und dann im Humanismus setze ich das vor. Weil letztendlich Satan selbst den Antichristen hervorbringen wird, ist nicht mal weit weg. Er wird sich zeigen und in ihm wird Satan wohnen. Selbst. Und seine Religion ist, der Mensch ist das Maß aller Dinge. Was ist das? Es gibt in der Satans Bibel nur ein Gebot. Mach das, was auch immer du willst. Der Mensch weigert sich, Gott zu gehorchen. Und ihn anzuerkennen und ihn anzubeten. Und indem er sich weigert, macht er sich andere Götter. Nämlich sich selbst. So steht drin, geflügelte Tiere und so weiter. Machen wir heute nicht mehr. Keiner stellt sich mehr so eine Statue in den Garten. Sondern der Mensch macht sich selbst zu Gott. Und das ist im Garten, das ist der Punkt, wo Eva eingeknickt ist im Garten Eden. Wenn du davon isst, wirst du selbst wie Gott sein. Dieselbe Saat, die in Satan war, wo ein Drittel der Engel verführt hat im Himmel, dieselbe Saat hat Eva und Adam genommen und die steckt so stark in uns drin. Und Satan macht nur eins, er füttert das. Du wirst selbst Gott sein. Was lehrt die New Age-Bewegung? Esoterik, genau dasselbe. Sie spricht von Gott, sie spricht von Jesus und den Engeln, sie spricht von einem Christusbewusstsein und dass du selbst Gott bist. Das, ja, Lieben, ist so eine Täuschung und das ist die Religion des Antichristen. Aber wovon sie nicht spricht, ist von Sünde, von Buße und von Gericht. Davon sprechen diese Mächte nicht. Und dem Willen Gottes, dass du dich Gott unterordnen musst, um gerettet zu werden. Ich habe mit solchen Leuten auf der Straße gesprochen. Die erzählen so ein verworrenes Zeug, ältere Leute auch, von Christusbewusstsein und diesen ganzen Dingen. Ihr Lieben, das gab es alles schon. Das ist der Geist des Antichristen, schreibt Johannes im ersten Johannes Kapitel, ab Kapitel 2 und dann Kapitel 4. Sagt er, es sind viele Antichristen unter uns, sagt er damals. Und da meint er die Gnostik. Und die Gnostik hat damals nur davon gesprochen, von einem Christusbewusstsein. Nur von diesen höheren Sphären, aber nicht vom praktischen Leben. Und das hebräische Denken vom Wort Gottes, vom Alten und Neuen Bund sagt, Gott hat dich geschaffen als Leib, Seele und Geist. Und eine wichtige Aussage ist, Christus ist im Fleisch gekommen, um für uns zu sterben. Und da schreibt Johannes in seinem vierten Kapitel im ersten Brief, daran erkennt er den Geist des Irrtums und den Geist der Wahrheit. Daran erkennt er den Geist Gottes und den Geist des Antichristen. Jeder, der bekennt, dass Christus Mensch wurde, ins Fleisch gekommen ist, für uns starb, leibhaftig, der ist von Gott. Aber wer leugnet, dass Christus als Mensch gestorben ist, Mensch wurde und für uns starb, das ist der Geist des Antichristen. Ihr Lieben, der lebt unter uns. Die ganze New Age, Esoterik, sprechen nur von einem Christusbewusstsein, dass Christus nicht Fleisch geworden ist, dass er nicht am Kreuz starb. Der Islam leugnet die Gottessohnschaft Gottes und er leugnet, dass Christus am Kreuz gestorben ist. Er leugnet sein Sterben am Kreuz, dieses Opfer. Nur ein Prophet. Wisst ihr, was sie wurden, die Islamisten, die Millionen weltweit, auf ihren Mehdi. Sie wurden auf ihren Messias. Und sie warten auf den Reiter auf dem weißen Pferd. Interessant, ne? Im Koran, in der Eschatologie, also Endzeitlehre, steht das, was in der Offenbarung steht, der Reiter auf dem weißen Pferd. Das ist diese Täuschung, ist diese Verführung, die viele Menschen schon beeinflusst. Sie warten auf diesen Reiter auf dem weißen Pferd. Der Mehdi, und was wird er machen? Er wird, und Jesus Christus wird er auch wiederkommen, nach Mekka und Medina und dann nach Jerusalem ziehen, um zwei Dinge zu machen. Um alle Juden entweder zu konvertieren zum Islam oder umzubringen. Und alle Christen wird dieser Jesus, der im Iran steht, ist ein falscher Jesus, ein satanisches Duplikat, dieser Jesus würde kommen und alle weltweiten Christen, die dann leben, wenn er kommt, zum Islam konvertieren. Dass das die einzigste wahre Religion ist. Ihr Lieben, dann sagst du, das steht in weiter Zukunft. Ich sage dir was anderes. Der Führer der Satanskirche von Südafrika hat sich bekehrt vor Jahren. Jesus ist ihm erschienen. Und wisst ihr, wie er sich bekehrt hat? Wie viele andere Satanisten und Hexen und Hexer. Die haben sich bekehrt, oder viele Moslems haben sich bekehrt durch die größte Kraft des Universums, der kein Teufel, kein Luzifer, niemandem nichts was entgegensetzen kann. Was ist die größte Kraft des Universums? Ja, Jesus Christus, natürlich. Und was zeigt uns Gott in Jesus Christus? Ja, genau. Durch die Liebe Gottes werden diese Menschen zerbrochen. Ich habe so viele Zeugnisse gelesen von Hexer, Hexsatanisten, denn Jesus in sein erschienen ist im Licht, sein Wesen ist Liebe. Woraus kennst du das? Aus dem Wort Gottes. Diese Liebe hat Gott dir geschenkt und du sollst in dieser Liebe leben. Und diese Liebe zerstört in dir alles. Manchmal, wenn dir, wie der Lukas das hatte heute im Lobpreis, ein Augenblick in der Gegenwart Gottes verändert alles. Das ist dein Erbteil, die Liebe Gottes des Vaters in Christus, Jesus. Und manchmal braucht es keine ellenlange Seelsorge, wenn du einfach nur erkennst, was die Liebe Gottes ist, wird in dir was zerbrechen, nämlich dein Stolz, deine Rebellion, deine Ablehnung, all diese Dinge. Das sind Reaktionen auf bestimmte Muster. Wird er in dir zerbrechen und die Liebe Gottes wird dich füllen und du würdest ein brennender Altar, ein Zeuge für die Liebe Gottes sein. Amen. Es steht für dich frei. Du kannst täglich darin leben. Dieser Bruder hat sich bekehrt oder wurde dann Bruder, ist dann ausgestiegen. Gott hat ihn geschützt, weil die werden ja dann umgebracht. Gott hat einen Lichtkegel um ihn gesetzt, der Herrlichkeit Gottes. Sagt er, ich muss in Gottes Gegenwart bleiben, im Gehorsam, damit dieses Licht um mir bleibt. Unantastbar, im Gehorsam. Und er war immer dabei bei den weltweiten Treffen, wo die Satanisten zusammenkommen, Geschäftsleute, Politiker, viele namhafte Politiker und andere, auch aus dem sogenannten religiösen Rahmen, von Vertreter verschiedener Religionen, auch bestimmter, die du kennst. So, und die treffen sich in aller 9 Jahre und beraten, was sie in den nächsten 9 Jahren auf der Welt freisetzen. Und viele Dinge sind geschehen, aber Gott steht immer noch drüber. Aber du siehst, welche Pläne hier geschmiedet werden, wie alles in die Richtung läuft, die Gott in seinem Wort gesorgt hat. Nämlich der große Abfall der Christenheit von der Wahrheit des Wortes Gottes und die Welteinheitsreligion. Und das ist auf ihrer Agenda, das war das letzte Treffen, wo er dabei war, weil er ist jetzt nicht mal dabei, das ist in nicht allzu langer Zeit geplant. Von der UNO, von der Welteinheitsstandard, im Namen des Friedens eine Welteinheitsreligion einzuführen. Ich sage jetzt nicht, woraus die besteht, aber das baut sich alles auf. Und jeder, der dieser Religion nicht zugehörig ist. Wer glaubt, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, gekommen ins Fleisch, als Sohn Gottes für uns starb und wieder auferstanden ist, dass nur er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist, dass es aus ihm keine anderen gibt, da kriegt dann ein Problem mit diesen Welteinheitsreligionen. Weil der Islam leugnet die Gottessohnschaft von Jesus Christus. Deswegen ist es der Geist des Antichristen. Hat Johannes schon geschrieben. Jeder, der den Vater und den Sohn leugnet, das ist der Geist des Antichristen. Der Islam leugnet den Vater. Es steht ganz klar im Koran, haben uns auch schon Moslems gesagt, Gott hat keinen Vater. Und Jesus ist nicht der Sohn Gottes, sondern nur ein Prophet. Also ist ein falscher Jesus. Sie leugnen den Vater. Laut 1. Johannes 4 ist das der Geist des Antichristen. So wird alles schön vorgebaut. Und deswegen sind diese Themen so wichtig, ihr Lieben, worüber wir sprechen. Wir brauchen überwindenden Glaube, weil diese Mächte können uns nichts anhaben. Wir können sie überwinden, wenn wir in Christus sind. Amen. Und wir müssen uns auf das besinnen, wer wir in ihm sind, was wir haben. Und wir müssen unseren Alltag komplett umstellen, nach und nach, unsere Prioritäten ordnen, damit wir diesen Sturm überstehen. Ich habe jetzt mehrere Prophetien noch gelesen, von wo Jesus gesagt hat, wir haben das letzte Woche von unserem Bruder Israel Naftali hier gehört. Das könnt ihr euch alle noch erinnern, die Zeugnisse vom Iran. Wie die unter Lebensgefahr, oder na, die eine Frau war ja ein halbes Jahr im Gefängnis, weil sie evangelisiert hat. Und wie sie ihren Glauben leben. Und Jesus hat in dieser Prophetie ähnlich das ausgedrückt, meine Gemeinde wächst in den Gebieten, wo Verfolgung ist. Im Iran ist die schnellst wachsende Gemeinde. Man müsste eigentlich denken, in Deutschland ist die schnellst wachsende Gemeinde oder in Europa. Wir haben alle Bibeln zur Verfügung, wir können alle Predigten hören, wir können es frei versammeln, alles ist möglich. Da wächst die Gemeinde nicht. Dort, wo die Verfolgung ist, im Iran, wächst die Gemeinde rasant. Dann hat Jesus gesagt, dort gibt es keine lauwarmen Nachfolger. Entweder du bist heiß oder du bist kalt. Dort gibt es niemanden, der lauwarm ist. Und er trennt die Spreu vom Weizen, bevor er kommt. Matthäus 4. Und so gibt es jetzt manchen Christen, manchen leider, wo Dinge hervorkommen, die plötzlich hier weggehen, da weggehen, dort weggehen. Das sind Dinge im Herzen, Dinge im Leben, wo Satan diese Anrechte nutzt, um sie sofort rauszuziehen. Auf der anderen Seite, Jesus reinigt seine Gemeinde. Und in dieser Prophetie kam es dann auch zum Ausdruck, dass auch in die westliche Welt sowas wie Verfolgung kommt. Wo Jesus gesagt hat, auch die westlichen Nationen werde ich prüfen. Wer mir die Treue hält. Und auch dort werde ich die Spreu vom Weizen trennen. Und wer lauwarm ist, steht dann Offenbarung. Na, das ist ja, was dann geschieht. Deswegen sind diese ganzen Themen, wo wir uns jetzt schon längere Zeit damit beschäftigen, dazu da, damit dein Herz von der Liebe Gottes gefüllt wird. Geoffenbart durch das Wort Gottes, damit du brennst. Amen. Damit die erste Liebe brennt. Und ich ende. Ich hatte ja vorhin gesagt, die Balance, ja, das passt jetzt rein, die Balance. Ich hatte letztens gesagt, dass unser Erbteil ist, ständig als Kinder Gottes in der Gegenwart Gottes zu sein. Und das ist gut. Und das schreibt Johannes auch, ihr Kinder, ihr kennt den Vater. Jeder muss den Vater kennen. Du musst wissen, dass du in Christus bist, dass du ein Kind Gottes bist, gesättigt, angenommen von seiner Liebe und wieder Gemeinschaft hast mit ihm. Amen. Und jetzt kommt die Balance, der Ausgleich. Weil die Summe des Wortes ist die Wahrheit. Ein Kind Gottes ist gleichzeitig auch ein Sklave. Ich mache jetzt keine komplette Lehre, da wird man heute Abend noch sitzen. Über Doulos steht dort im Hebräischen, im Griechischen, was im Deutschen als Sklave übersetzt wird. Das heißt leibeigener Sklave. Und Petrus sagt von sich, ich bin ein Sklave des Christus. Petrus, der Apostel. Paulus sagt, ich bin ein Sklave, ein Leibeigner, Diener des Christus. Sie haben was erkannt. Ein Kind Gottes ist gleichzeitig ein Sklave Gottes. Passt nicht, ne? Euch passt nicht. Aber das Wort Gottes ist die Wahrheit. Das ist der Ausgleich, den wir wissen müssen. Weil die Kinder Gottes durch die Liebe Gottes sind befähigt, mit Gott in Gemeinschaft zu bleiben. Und ein Sklave tut den Willen dessen, dem er gehört. Wir gehören nicht mehr an uns selbst. Und Gott hat uns befreit, damit wir seinen Willen tun können. Oder müssen. Weil sein Wille das Beste für unser Leben ist. Amen. Und was steht in den Menschen auf und in vielen Christen? Der Geist des Humanismus. Wir sind so verseucht hier in Deutschland, dass der Mensch sagt, nein, das passt mir nicht. Nein, ich will meinen Willen durchsetzen. Dann entgehst du aber dem Segen, den Gott für dein Leben vorgesehen hat. Ein Kind Gottes ist auch ein Sklave. Paulus sagt, die Schriftstellen stehen alle im Römerbrief 6 und, bis 8. Paulus schreibt dort, entweder oder ihr seid Sklaven der Sünde und eurer eigenen Lüste und Begierden, eures eigenen Willens gewesen. Jetzt hat Gott euch befreit aus dieser Sklaverei der Sünde, der Begierden, der Lüste und des Eigenwillens. Und jetzt seid ihr des Christus eigen geworden und jetzt seid ihr Sklaven der Gerechtigkeit. Ihr könnt euch noch daran erinnern, wir haben ja im Kinderdienst das gemacht, hier mit der Burg und so weiter. Und wir kriegen bei unserer Bekehrung kriegen wir das Gewand der Gerechtigkeit. Das Gewand der Sünde wird weggenommen. Wir werden mit der Gerechtigkeit Christi begleitet. Aber die ist nicht dazu da, dass wir rumlaufen, oh, ich bin gerecht in Christus. Das ist alles gut, du kannst es proklamieren. Gerechtigkeit muss sich im Alltag auswirken. Und das schreibt Paulus im Römerbrief. So wie er vorher eure Sklaven der Sünde wart und ihr anders konntet wie Sünde und eure Sünde ausgelebt hat mit euren Lüsten, Begierden, alles Möglichen, seid ihr befreit in den Christus und ihr seid Sklaven der Gerechtigkeit und ihr habt eure Frucht in der Heiligung und die Heiligung bringt ewiges Leben. Und wenn ihr als Christen noch länger in der Sklaverei oder Sünde bleiben wollt, ist die Frucht der Tod. Paulus ist das sagt klar. Entweder wir sind Sklaven der Sünde oder Sklaven Christi. Sklaven der Sünde oder Sklaven der Gerechtigkeit. Irgendjemand müssen wir gehorchen. Das sind Kinder Gottes, die gehorchen der Gerechtigkeit. Amen. Petrus spricht dasselbe Thema an. Wieder die Balance. Er bezeichnet sich selber als Sklave und dann sagt er, zu Christen, die abgefallen sind, wird er in ihre fleischlichen Lüste und Begierden, sagt er sogar das Sprichwort, das Schweinchen kehrt zurück, nachdem es gewaschen wurde zum Schlamm. Und der Hund frisst das wieder, was er ausgespien hat. Das ist ein jüdisches Sprichwort. Und da bezeichnet er welche, die gerettet waren, gerecht gemacht, aber wieder in alte Sünden abgefallen sind. Und dann schreibt der liebe Petrus, ich lese mal, dass man auch noch mal eine Schriftstelle hat, und dann werden wir beenden. 2. Petrus 2, Vers 19. Dabei verheilt, also die falschen Lehrer, die in die Irre führen, und da gibt es wirklich reichlich, die Hyperquase und so weiter, gab es damals schon Gnostik, verheißen sie ihnen Freiheit, den Christen, wo sie sagen, du bist jetzt Kind Gottes, Gott liebt dich, hat dir seine Gerechtigkeit gegeben, und jetzt kannst du frei leben, wie du willst. Das sind falsche Lehrer, die Petrus ganz scharf konfrontiert hat, wie alle anderen Apostel. Die gab es damals schon, ist nichts Neues unter der Sonne. Und dann sagt er, obgleich sie doch selbst Sklaven des Verderbens sind, denn wovon jemand überwunden ist, dessen Sklave ist er geworden. Nächster Vers. Denn wenn wir als Gläubige durch die Erkenntnis des Herrn und Retters Jesus Christus den Befleckungen der Welt entflohen sind, aber wieder darin verstrickt und überwunden werden, so ist der letzte Zustand schlimmer als der erste. Und dann über den nächsten Vers steht das jüdische Sprichwort. Das heißt, entweder du bist Sklave deiner Lüste und Begierden, deines Eigenwillens, und wenn, und du erkennst wieder die Herrschaft des alten Menschen, dann bist du Sklave und tust seinen Willen. Oder du entscheidest dich voll und ganz, unter die Herrschaft Christi zu kommen, wie der Simon den Eindruck hatte heute im Lobpreis, die Herrschaft Christi in unserem Leben wieder ganz neu bewusst annehmen, dann sind wir frei von der Sklaverei der Sünde. Aber wir sind Sklaven der Gerechtigkeit. Die geschenkte Gerechtigkeit musst du ausleben. Amen. Das ist die Balance. Und um das abzurunden, damit es nicht ins Religiöse verfällt, musst du prüfen, was in deinem Herzen ist. Denn die Motivation zu allem, worüber wir sprechen, zum Bibellesen, zum Ausleben der Gerechtigkeit, zum Gebet, zum gemeinschaftlichen Gebet, zu den Treffen, überall in Häusern oder so, die Motivation ist und bleibt das, was Gott dir als Erbteil gegeben hat. Die Liebe. Amen. Grundlagenkurs. Nur wenn du aus der Liebe die Dinge tust, kriegst du im Lohn einen Himmel. Geh nicht nach Hause, ich muss jetzt mehr Kapitel in der Bibel lesen, muss dies lassen, jenes. Du musst gar nichts. Du willst es. Weil Gott in dir das Wollen und das Vollbringen wirkt. Weil du ihn kennenlernen möchtest, hier aus diesem Buch, wer er ist und wie er ist. Weil du es kaum erwarten kannst, ihn zu sehen. Das ging mir und das so ging noch so. Durch manche Umstände auf der Erde mit Problemen, da wird das manchmal das Leben einfärben. Aber diese stundenlange Einweihung in seiner Gegenwart, das hat mich wieder viel stärker mit ihm verbunden, mit dem Vater und mit Jesus. Ich habe mit beiden dort die Zeit verbracht. Und ich habe erkannt, wer er ist. Einfach nur, dass er eine Person ist, wer er ist. Das schwimmt im Alltag so schnell weg. Und wenn du Jesus einmal gesehen hast und erlebt hast, du willst nichts anderes mehr, weil er das Leben ist. Und hierin offenbart sich dein Wort. Und du willst ihn kennenlernen, du willst Jesus kennenlernen, du willst deinen Vater kennenlernen, du willst deine Verheißung. Gott, hier steht es doch drin. Geheilt in seinen Wunden. Oder was, na, das wird meist erwähnt. Es gibt eine andere Verheißung, seine Gerechtigkeit, dass wir sie ausleben. Das ist nämlich eine wunderbare Verheißung. Du hast mir alles gegeben. Vater, hol das in mein Leben. Verändere mein Denken. Sprich mit ihm. Gebet ist einfach nur mit ihm zu sprechen. Das ist die Beziehung, zu der wir berufen sind. Wieder mit Gott zu reden und er mit dir. Amen. Und seinen Willen zu erkennen. Gott, zeige mir, was du willst für mein Leben. Zeige mir deinen Willen. Zeige deinen Willen täglich. Früher Morgen, Herr, führe mich, leite mich, zeige mir deinen Willen. Was hast du heute mit mir vor? Denn dein Wille ist das Beste. Weil, ihr Lieben, es ist nicht mehr weit weg. Und wir stehen vor ihm. Und dann müssen wir vor ihm Rechenschaft ablegen. Und die Schrift sagt in Hebräer 4, Vers 13, vor Gott ist kein Mensch verborgen. Ist alles, deine ganze Motivation, alles, was sich hier drin abspielt, jetzt zur Zeit oder in deinem Alltag, was hier drinnen vor sich geht, wird dann öffentlich an einen riesengroßen, Bildschirm, allen sichtbar. Und dann wirst du von ihm gerichtet, beurteilt nach deiner inneren Motivation. Holz, Heu oder Stroh, Gold, Silber oder Edelsteine. Meine Lieben, darauf arbeiten wir zu. Und ich kann euch nur ermutigen, geht diese Schritte, damit du von ihm erstens angenommen wirst, nicht nur durchs Feuer gerettet, sondern damit du einen Lohn empfängst. Und die Liebe ist die Motivation, nach wie vor. Und diese Liebe wird von diesen Mächten angegriffen. Diese Liebe wird von den alten Menschen angegriffen in dir. Diese Liebe zu Gott und diese Liebe zum Nächsten. Und Jesus sagt in Matthäus 24, 12, in der letzten Zeit, weil die Ungerechtigkeit, weil die Sünde, weil die Verwirrung, das Durcheinander in der Welt überhand nimmt, und ich habe den starken Eindruck, also für mich persönlich und viele, viele geistliche Leiter teilen diese Ansicht. Seit Corona hat sich was verändert in der geistlichen Welt. Es ist nicht mehr so wie vorneweg. Es hat sich was verändert. Im geistlichen Raum, im politischen und wirtschaftlichen und auch im Kriege und so weiter. Gewiss doch ja. Es hat sich was verändert. du brauchst seine Liebe bis zum Schluss. Weil Jesus sagt, wenn das überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten, die Agape-Liebe. Amen. Und dann prüf dich selbst, damit möchte ich schließen, brennt in dir die Liebe Gottes. Zu der hat Gott dich berufen. Brennt die Liebe Gottes des Vaters in dir, dass du ihm dienen möchtest und ihm zuerst dienst, wenn du aufwachst. Ich habe heute früh aufgewacht, die ganze Zeit, nehme ich den Gedanken, Lobpreis, habe Gott geehrt, gepriesen. Das ist das, wozu wir berufen sind. Zu danken, Opfer des Dankes, ihm deine Liebe zu zeigen. Und wer Gott liebt, soll auch seinen Nächsten lieben. Amen. Wie sich selbst, oder du sollst ihn mit derselben Liebe lieben, wie Christus dich geliebt hat. Amen. Und worin zeigt sich die Liebe Gottes? Indem du zu ihm gezogen wirst, indem du in die Gemeinschaft mit ihm gezogen wirst, indem du dazu gezogen wirst. Religion treibt dich hin. Aber die Liebe sagt, was, 10 Kapitel? Wie gesagt, ich habe ja die unterschiedlichsten Reaktionen, von da nach da. Es gibt auch ein Beispiel, da hat jemand hier aus der Gemeinde in 8 Monaten die Bibel durchgelesen. Weil er gemerkt hat, hier verändert sich was. Ich brauche das. Und diese Person ist erst seit 8 Monaten bekehrt. Interessant, ne? Und wie ist es mit dir, da du schon 10, 20, 30 Jahre gläubig bist, wie oft hast du die Bibel durchgelesen? Was treibt dich? Oder beziehungsweise, was hält dich davon ab? Was treibt dich hin? Die Liebe. Was hält dich davon ab? Dein eigenes Fleisch. Die Liebe zu sich selbst. Das ist das Hauptmerkmal der Menschen der Endzeit. Was treibt dich in die Gemeinde der Heiligen? Was hat dich heute hergeführt, gezogen? Die Liebe Gottes. Weil du deine Geschwister sehen möchtest. Weil du mit ihnen gemeinsam anbeten möchtest. Und die Gemeinde trifft sich hier und in den Häusern. Freitags kannst du es kaum erwarten. Ich gehe jetzt in die Hausgruppe. Ich bin voll der Liebe Gottes, um meinen Geschwistern zu dienen, sie aufzubauen, zu ermutigen, zu trösten, als Wort Gottes was weiterzugeben. In mir brennt die Liebe. Mich zieht es dahin. Mich zieht es zum gemeinsamen Gebet. Warum? Ich kann nicht anders. Meinen Jesus muss ich anderen bringen. Aber sie müssen vorher erst frei werden. Deswegen bete ich und dann rede ich mit ihnen. Ich liebe die Gemeinschaft im Gebet. Was zieht dich dorthin? Die Liebe. Die Liebe zieht zum Nächsten und darin beweist sich die Liebe Gottes. Amen. Und wenn dich das nicht zieht, gehst du im Gehorsam, dann kommt die Liebe. Habe ich auch schon aufgehört. Haben viele mir bezeugt. Die haben sich mit letzter Kraft, innerlich war die fertig, hierher geschleppt zum Gebetsabend, einfach als Gehorsam. Und es sind gegangen auf Flügeln wie Adler, weil sie aufquickt wurden im Geist. Amen. Aber wenn dich nicht zieht, in die Versammlung der Heiligen, in den Häusern hier, dann hast du ein Problem mit der Liebe. Das ist ein akuter Liebesmangel. Ich meine nicht die menschliche Liebe. Die kann sich nett und lieb darstellen. Ich meine die Agape-Liebe, die Liebe Gottes, die überwindet. Amen. Und lass das nicht in dir erkalten. Und wenn du ein paar Indizien in dir gespürt hast heute, geh nach Hause, geh auf die Knie, sag, Herr, füll mich mit deiner Liebe. Hier ist drinnen, brennt nichts mehr. Ich existiere, ich funktioniere bloß noch. Zünde in mir dein Feuer ein. Ich hab's nicht in mir. Und Gott wird dein Gebet erhören. Und die erste Liebe wird herstellen. Amen. Weil er kommt für die zurück, die brennen für ihn. Im Hebräer 9 steht, dass die ihn leidenschaftlich erwarten. Amen.